Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Viele Jahre nach Mose hatten auch ausgewählte Jünger eine ganz besondere Begegnung. Auf einem einsamen Berggipfel trafen sie Mose, Elia und Gott, zusammen mit Jesus. Einige meinen, das sei auf dem Berg Tabor gewesen. Andere verorten das Geschehen ganz woanders. Doch das Wo ist dabei völlig unbedeutend. Ich lese aus dem Evangelium des Matthäus, aus dem 17. Kapitel, die Verse 1 bis 9 nach Luther. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, und die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie, man kann auch übersetzen, da umhüllte sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Wir wollen beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus, danke, dass du die Jünger damals in so besonderer Weise ermutigt und gestärkt hast. Sie konnten so in deiner Passion vor der Verzweiflung oder vor der völligen Verzweiflung bewahrt werden. Auch uns hast du oft schon durch Worte, Lieder oder auch durch Glaubensgeschwister zum Durchhalten ermutigt und uns durch den Heiligen Geist aufgerichtet. Lehre uns, wenn es hart wird oder aber auch, wenn es uns ganz besonders gut geht, den Blick fest auf dich und in dein Wort zu richten, damit wir nicht verzweifeln oder andererseits hochmütig werden. Du achtest auf uns und du kennst jeden von uns mit seinem Namen. Wir sind dir wichtig. Sprich zu uns in diesem Gottesdienst durch Musik und Lieder, durch Gebet und Predigt. Begleite uns durch die heute begonnene Woche. Segne uns und setze uns für unsere Mitmenschen zum Segen. Großer, ewiger, herrlicher Gott, wir loben und preisen dich, wir beten dich an, unser Heiland und Herr. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Danke für das Lied. Ich habe mir das gewünscht, denn das Lied beschreibt ja genau die Geschichte, um die es heute gehen soll. Aber dazu gleich mehr. Heute ist der letzte Sonntag des Weihnachtszykluses oder korrekter gesagt der Epiphaniaszeit. Mit dem nächsten Sonntag beginnt im Kirchenjahr die Vorbereitung auf die Passionszeit. Doch heute dürfen wir noch einmal zurückblicken auf das Licht von Weihnachten. Wir dürfen uns Kraft holen für die Herausforderungen, die kommen. Wir wollen die Heiligkeit Gottes in den Mittelpunkt stellen. Das ist jedenfalls der Sinn des letzten Sonntags nach Epiphanias. Wobei der vorgeschlagene Predigttext scheint damit ja erst einmal wenig zu tun zu haben. Es ist wieder einer dieser Texte, die vor allem im Kindergottesdienst erzählt werden. Das Lied dazu haben wir gerade gehört und ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Predigt darüber gehört zu haben. Es ist, wie gesagt, die berühmte Geschichte, wie Rolf es angedeutet hat, der Berufung des Mose, aber besser bekannt ist sie natürlich unter dem Titel Mose und der brennende Dornbusch. Ich lese uns einfach mal den Text aus 2. Mose 3, die Verse 1 bis 15, und ich lese uns nach Luther 20,17. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihm aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt, und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er aber sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter: So sollst du den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Ich erwähnte es bereits, diesen Text habe ich als Erwachsener lange nicht mehr gehört oder gelesen. Von daher fallen mir hier viele Details auf, die mich zu sekundären Fragen bringen. Zum Beispiel war mir nicht bewusst, dass Jitro nicht einfach nur Zipporas Vater ist und irgendein Midianiter war, sondern der Priester von Midian. Oder dass hier ein Engel erwähnt wird, der die feurige Flamme darstellt und dass Gott herniederfährt, um seinem Volk zu helfen. Nicht, dass diese Details an dieser Stelle wichtig wären, es zeigt nur, wie wenig ich mich mit diesem alten Text bislang beschäftigt habe. Aber gut, richten wir den Fokus auf das Wesentliche. Ich habe meine Gedanken auf drei Hauptaspekte beschränkt. Erstens ein heiliger Moment, zweitens ein Auftrag, die Welt zu verändern und drittens der Beginn einer besonderen Beziehung. Erster Punkt, ein heiliger Moment. Wenn ihr euch gefragt habt, was dieser Text denn nun mit dem Licht von Weihnachten zu tun hat, dann ist es dieser heilige Moment an dem brennenden Dornbusch. Es ist wie an der Krippe stehen. Eine Begegnung mit Gott. Wie heißt es in dem Lied, du bist heilig, an der Krippe stehen, den Moment genießen, du bist heilig. Und so ist es für Mose. Und sogar noch konkreter, es ist heiliger Boden, so bedeutsam, dass Mose seine Schuhe ausziehen soll. Und dann passiert es, als Mose erkennt, wer hier mit ihm spricht. Er ist schockiert. Er ist zutiefst erschüttert. Für Genuss, wie es in dem eben zitierten Lied heißt, ist hier aber kein Raum. Mose verhüllt sein Angesicht. Er hat Angst, Gott anzuschauen. Die Größe und Herrlichkeit Gottes ist für ihn überwältigend. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mir fällt es schwer, dieses Empfinden emotional nachzuvollziehen. Und da stellt sich für mich die Frage, warum eigentlich? Warum ist das so? Gut, in unserer Welt ist praktisch nichts mehr heilig. Und unserer Gesellschaft auch nicht. Über alles wird gespottet, alles kann man von mehreren Seiten betrachtet werden und meistens wird das Negative betont. Und Gott macht da keine Ausnahme in unserer Gesellschaft. Dazu kommt, für uns hat Heiligkeit ja auch immer etwas mit Autorität zu tun, mit größer sein und unfassbarer. Und das ist ein schwieriges Thema, weil wir Menschen es gerne mit menschlicher Autorität, mit Macht und Unterdrückung verbunden haben und verbinden. Und machen wir uns nichts vor, Religionsführer auf der ganzen Welt haben sich angemaßt, über die Autorität Gottes zu verfügen. Aber allein Gott ist heilig und hat Autorität. Sein Bodenpersonal eher nicht. Und jeder Mensch verdient Respekt. Und das gleich viel. Gerade heute ist es wichtig, wo wir in der Gefahr stehen, Menschen anderer Meinung und Herkunft geringer zu schätzen. John Lennox, ein britischer christlicher Buchautor, sagte mal in einem Interview, das ich diese Tage gesehen habe, jeder Mensch ist unendlich viel wert, weil er dem Bilde Gottes nach geschaffen ist. Für menschliche Autorität ist hier kein Platz. Allein Gott ist es wert, heilig genannt zu werden. Doch ich schweife ab. Die Frage, die mich heute bewegt, ist, wieso hat unsere Gesellschaft dieses Verständnis von Gottes Heiligkeit verloren? Nach einer Umfrage, die ich las und die ich schon lange auf meinem Computer rumliegen habe, können sich heute gerade einmal 14% der Menschen im deutschen Sprachraum vorstellen, dass Gott eine Person ist. Die meisten würden sich in Bezug auf ihr Gottesverständnis oder ihren Glauben eher als Agnostiker bezeichnen. Das sind Menschen, die sagen, wir können eine Existenz Gottes im Sinne einer Superintelligenz oder eines höheren Wesens nicht ausschließen, aber wir sind zu begrenzt, um dieses Wesen zu verstehen und damit irgendwie in Beziehung zu leben. Und damit füllen sie die breite Lücke zwischen den 14% oder 20-30% Christen oder Menschen, die sich Gott als Person vorstellen können, und Atheisten, die das Ganze sowieso ablehnen. Das sind also ungefähr 60% unserer Gesellschaft. Richtig daran ist, dass Gott wirklich sehr viel höher ist als wir und dass wir ihn nicht fassen können. Und eine Gottesbewegung wird deswegen immer erschütternd sein. Oder würde es? Denn von daher betrachtet muss es einfach Weihnachten geben. Denn von nun an, seit Weihnachten, können wir Gott durch Jesus sehen. Wir können zurückkehren an die Krippe und dieses kleine, hilflose Kind betrachten. Denn Gott will, dass wir keine Angst haben, ihm zu begegnen. Das ist ein sehr spannender Gedanke, auch wenn es zugegeben nicht den Respekt vor Gott fördert. Denn aus unserem Text wird ja deutlich, dass für Juden Gott so heilig ist, dass man nicht einmal seinen Namen nennt. Da stellt sich die Frage, dürfen wir heute seinen Namen nennen? Ich würde sagen ja und nein, denn wir dürfen zu Gott Abba sagen. Das heißt lieber Vater. Dürfen wir seine Heiligkeit verringern? Nein, denn der Vater bleibt der Schöpfer aller Dinge, der König der Welt, der, dem alle Ehre und Anbetung gehört. Von daher sollten wir uns ab und zu diese heiligen Momente in der Gegenwart Gottes suchen, indem wir ihn anbeten, ihn lobpreisen und uns seiner Größe und Herrlichkeit bewusst werden, aber das ohne ihn zu vergötzen, ohne ihn auf ein menschliches Podest zu heben und ohne zu glauben, dass unser Respekt ihm gegenüber irgendwie ausreichend wäre, um ihm nahe zu sein. Nein, das können wir nicht. Wir können nichts tun, um Gott zu beeindrucken oder um Gefallen vor ihm zu finden. Wir können Gott nicht einmal fasten, genauso wenig wie das Universum in seiner Größe, das er geschaffen hat. Von daher, sucht die heiligen Momente, in eurem Leben sucht Gottes Nähe und freut euch daran, dass er zuerst unser liebender Vater und erst danach der Herrscher des Universums ist. Ein zweiter Gedanke. Ein Auftrag, um die Welt zu verändern. Ohne das Handeln von Mose, ohne den Auszug des Volkes Israels aus Ägypten wäre das Volk Israel maximal eine Fußnote der Geschichte gewesen, wenn überhaupt. Schon so ist es schwierig genug für die Historiker, die historische Korrektheit der Existenz eines jüdischen oder hebräischen Volkes im alten Ägypten zu bestätigen. Gerade durch die zeitliche Distanz von fast 4000 Jahren wird diese Geschichte bedeutsam. Durch diese Begegnung wird die Geschichte Israels erst gestartet. Und die reicht bis in unsere heutige Zeit. Der brennende Dornbusch ist der Anfang der Geschichte Israels und nicht mehr nur die Familiengeschichte von Abraham. Die Pharaonen, die sind schon lange im Nebel der Geschichte verschwunden. Und Religionen sind in den 4000 Jahren seitdem gekommen und gegangen. Und die Ägypter von einst haben mit den Ägyptern von heute nicht viel gemein. Aber Israel, Israel ist wieder und wieder und wieder zurückgekehrt. Ich las von jemandem, der gefragt wurde, ob er die Existenz Gottes beweisen könnte. Und er sagte schlicht, Israel existiert. Das ist deine Antwort. Und auch wenn man über die konkrete Politik in Israel in der heutigen Zeit unterschiedlicher Meinung sein kann und darf, so bleibt dessen Existenz für mich ein sichtbares Wirken Gottes auf Erden. Aber kommen wir zum Auftrag an Mose zurück. Was ist eigentlich daran so schwierig? Rolf hat die Lebensgeschichte von Mose ein wenig angedeutet. Es wird schwierig. Zum einen erfolgt die Unterdrückung durch die herrschende und die mächtige Klasse in Ägypten. Das kann Ärger geben und, Achtung Spoiler, es wird Ärger geben. Zum anderen ist da die Frage der Akzeptanz durch die Israeliten. Mose ist ja seinerzeit weggelaufen, nachdem er irgendeinen Aufseher erschlagen hat. Warum sollen sie ihm jetzt trauen? Die Israeliten, warum sollen sie ihm trauen? Beides beantwortet Gott und beide Antworten tragen Mose durch seinen Weg. Noch einmal 40 Jahre. Gott sagt erstens zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Das sagt Mose und uns eines. Gott hört uns. Er nimmt uns wahr und er lässt uns nicht allein. Im Gegenteil, unser weltliches Leid rührt Gott so sehr an, dass er herniederfährt. Die Analogie zu Jesus, der König, der in niederen Hüllen zu uns kommt, wie es in einem Adventslied heißt, ist unverkennbar. Dass Gott unsere Nähe sucht und zu uns kommt, wird hier vor 4000 Jahren bereits sehr deutlich. Für Mose wird diese Nähe Gottes das wahre Überlebenskonzept sein, das ihn die nächsten 40 Jahre hindurch tragen wird. Und für uns, seit Weihnachten, man kann das gar nicht oft genug sagen, ist die Nähe Gottes für alle Menschen sichtbar. Von daher, was auch immer uns erwartet, wenn wir durch dieses noch relativ neue Jahr gehen, wir können sagen, Gott vergisst uns nicht. Und Jesus Christus ist mit uns. Und dann ist ja noch dieser zweite Angstmacher für Mose. Was soll ich den Israeliten sagen, wer du bist? Das ist auch in der heutigen Zeit eine gute Frage. Ich hatte schon vorhin erwähnt, dass die meisten Menschen die Idee eines Gotteskonzepts erst einmal nicht ablehnen, aber konkret in Beziehung mit ihnen zu treten, Gott als Person anzusehen und die Bibel als sein Wort zu verstehen, das ist schwierig. Von daher ist die Antwort auch für uns heute vielleicht spannend, damit wir etwas sagen können. Gott nennt sich, ich bin, der ich sein werde. Da steckt viel Möglichkeit, aber auch Anspruch drin. Über diesen Namen Gottes wird Rolf Laube im Abendgottesdienst im März sprechen. Ihr dürft gespannt sein, ich bin es jedenfalls. Was sich an Gott niemals ändert, ist seine Zugewandtheit. Und das wird hier ausgedrückt durch den zweiten Satz. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Dieser Satz macht eines deutlich, dass er schon immer, oder besser gesagt, seit Menschengedenken für Israel da war. Dass er seinen guten Weg mit Abraham begonnen und mit dessen Nachkommen fortgesetzt hat. Dass er sie vor der Hungersnot gerettet und sie nach Ägypten geführt hat und dass er sie nun auch wieder retten wird und aus Ägypten herausführen wird. Wie ist es nun mit uns? Welche Erinnerungen haben wir an Gottes Nähe, seine Unterstützung und seine Hilfe? Erinnern wir uns noch daran, als Gott uns das letzte Mal geholfen hat? Oder haben wir es vergessen? Oder einfach übersehen? Vielleicht sind wir uns ja seiner Hilfe gar nicht bewusst geworden. Wie heißt dieser kluge Satz? Das Leben wird nach vorne gelebt und erst nach hinten verstanden. Vermutlich kennt ihr diese alte Geschichte von dem Menschen, der im Traum die Spuren seines Lebens wie Fußspuren im Sand betrachtete. Ein alter Hut vielleicht, aber sie ist so wichtig für uns, diese Geschichte. Schon immer, von ganz Anfang im Leben dieses Menschen war da diese zweite Spur zu sehen. Und Jesus tritt im Traum hinzu und sagt, das ist meine Spur. Ich bin neben dir hergegangen. Und dann kommen sie zu den großen Herausforderungen im Leben dieses Menschen. Und wir alle kennen diese Zeiten, wenn geliebte Menschen sterben, wenn Leid über uns kommt und wir es nicht gut ertragen können. An diesen Stellen im Leben dieses Menschen ist nur eine Spur zu sehen im Sand. Und ja, wir fühlen es auch oft auch so. Wenn wir in den großen Krisen unseres Lebens stecken, wir fühlen uns allein. Aber Jesus sagt, da habe ich dich getragen. Und wenn ich nachdenke über meine persönlichen Zeiten der Krise, dann finde ich da dieses Aufblitzen der Ewigkeit in meinem Leben. Eine helfende Hand, ein ermutigendes Wort, eine unerwartete Wende, ein Lächeln oder eine Freundlichkeit. Und mir wird bewusst, der Gott, mit dem ich in Beziehung lebe, er ist da, er ist hier. Er kümmert sich um mich und ich bin nicht allein. Von daher ist die Frage, wie gestalte ich diese Beziehung zu einem Gott, der ja heilig ist und so viel größer und vor dessen Anblick ich mich eigentlich verhüllen müsste. Kommen wir zum dritten Punkt und schauen wir, wie Mose damit umgeht, damit wir das vielleicht lernen können. Der Beginn einer besonderen Beziehung. Mose ist schwer erschüttert. Das sehen wir deutlich. Für das Phänomen des brennenden Dornbuschs hat er keine Erklärung. Die Stimme, die er hört, kennt seinen Namen und spricht mit ihm. Und der Gott, der sich hier vorstellt, ist quasi eine Legende, ein Mythos der Geschichte. Denn es sind schon einige Generationen vergangen seit Jakobs Zeiten. Das ist die eine Seite, die Seite der Anerkennung. Die Anerkennung der Heiligkeit Gottes. Die andere Seite, die dieses Gespräch nun ausmacht, das ist das Fragen, das in Beziehung treten. Dieses Fragen stellen wird in den vielen Jahren, die kommen, zwischen Mose und Gott genauso bleiben. Sie werden oft miteinander debattieren. Das zweite Buch Mose ist voll davon. Vor allem dann, wenn Mose für das Volk eintritt oder er sagt, ich kann das nicht, ich bin der Falsche dafür, es wäre besser, du hättest einen anderen gewählt oder so. Und in unserem Text finden wir nun den Anfang und die Basis ihrer Beziehung. Von daher lasst uns hier nochmal einen genaueren Blick auf die Fragen werfen, damit wir für unsere Beziehung zu Gott etwas lernen können. Also was für Fragen stellt Mose? Die erste ist, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Ich finde, es ist eine sehr gute Frage, denn die Frage, wer ich bin oder was Gott in mir sieht, ist existenziell. Selbsterkenntnis oder besser gesagt, sich selbst im Spiegel Gottes zu sehen, das ist etwas, das uns durch unser ganzes Leben begleiten darf. Denn genauso wenig wie die Zeit stehen bleibt, genauso wenig bleiben wir, wer wir sind. Wie könnten wir auch, wenn wir nach dem Bild des Gottes geformt sind, der sich selbst sagt, ich bin, der ich sein werde. Also mit anderen Worten, ich bin Veränderung, ich bin ein Ziel, ich bin der Weg. Und wir sind genauso. Natürlich fragt hier Mose nicht einfach nach Selbsterkenntnis, sondern nach der Rolle, die Gott ihm zuweist, ja, die Gott ihm zumutet. Mose wird an diesem Tag noch eine ganze Weile mit Gott reden, weil er sich nicht für fähig hält und für zu wenig sprachgewandt und für alles Mögliche. Und Gott lässt sich darauf ein, was das eigentlich Spannende an dieser Geschichte ist. Aber kehren wir nochmal zu der Frage zurück. Hier beginnt die Beziehung zu Gott damit zu fragen, was siehst du in mir, Gott? Insbesondere, weil ich es selbst nicht in mir sehe. Ich finde, das ist eine Frage, die uns wirklich durch unser Leben begleiten sollte. Was siehst du in mir, Gott, was ich nicht sehe? Was willst du, was ich für dich tue? Selbstreflexion durch die Augen des liebenden Vaters, die mich und meinen Glauben trägt, wachsen lässt und mich nach und nach verändert zu dem, wie Gott mich schon am Anfang gesehen hat. Das ist das Wesen unseres Lebens im Glauben. Dann die zweite Frage, wer bist du? Oder wie es ausformuliert heißt, wenn sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich sagen? Wie ist dein Name, Gott? Anders gesagt, wer bist du eigentlich? Und die Frage nach Gottes Namen stellt in meinen Augen einen zweiten Lebensauftrag an Mose dar. Und dieser lautet, frage nach Gott, nach seinem Wesen. Und erkenne Gott aus seinem Handeln, damit du von ihm reden kannst. Damit du anderen sagen kannst, wer Gott ist. Und dieser Auftrag ist nicht nur für Mose. Er ist auch für uns. Wenn wir Menschen von Gott erzählen wollen, dann können wir nur erzählen von dem, was wir mit ihm erlebt haben. Und das ist herausfordernd, denn erleben wir etwas mit Gott? Lassen wir zu, dass er in unserem Leben wirkt? Oder ist er mehr so der süße Zuckerguss auf dem gutbürgerlichen Leben, das wir sowieso leben würden, auch ohne ihn? Oder ist er der moralische Maßstab unseres Handelns, damit wir genüsslich den Stab über andere brechen können? Oder ist er vielleicht so eine Art Versicherung, die uns Schutz und Hilfe gewährt? Was ist Gott für uns? Das mit Gott ist nicht so einfach und unser Leben mit ihm auch nicht. Wir haben ja zum Beispiel nicht weniger Krisen oder Herausforderungen als andere. Und wenn wir mitten im Leid der vielen zu den Bewahrten gehören, dann ist das stets mit einem Auftrag zu helfen verbunden. Und schon gar kein Grund, auf andere herabzusehen, weil sie nicht glauben oder geglaubt haben. Wir sind nicht besser als Christen. Und wir haben es auch nicht besser. Wir wissen nur, an wen wir uns wenden können, wenn wir in Not sind. Insofern sind wir besser dran. Denn dann komme ich nochmal auf die Geschichte von den Spuren im Sand zurück, dann wird er uns tragen und nicht alleine lassen. Mose wird dies erleben, auch wenn er hier erst am Anfang seiner Reise mit Gott ist. Es wäre hier noch manches zu sagen, was die Frage für uns bedeutet, wer Gott für uns ist, aber ich muss zum Schluss kommen. Das Wichtigste ist für mich, ich wünsche uns allen, dass auch wir diese Reisebegleitung ernsthaft in Anspruch nehmen. Ich wünsche uns, dass wir Gott ernsthaft suchen und ihm Fragen stellen, damit wir lernen, wen Gott in uns sieht und wer Gott für uns ist, damit wir unsere Beziehung zu Gott noch weiter vertiefen, damit wir seinen Auftrag an uns verstehen lernen, damit wir zu Menschen werden, die die Welt zu einem besseren Ort machen und unseren Mitmenschen die Frage nach Gott beantworten können. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.